Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Herzlich willkommen. Wir gehen der Frage nach, wie das ist, wenn Unternehmen tindern, um ihre Ausbildungsplätze loszuwerden. Und wir schauen, wie ein verpflichtendes Praxissemester aussehen kann für angehende Lehrerinnen und Lehrer. Wenn die Schulen alle dicht sind, dann gibt's ja nichts mit Praxis. Das und mehr heute bei Campus und Karriere. Dass es im Sommer Diskussionen um die Ausbildungsplätze gibt, das kennen wir ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Dann gibt es jede Menge BewerberInnen ohne Ausbildungsplätze und es gibt Unternehmen ohne Bewerberinnen und Bewerber. Und jetzt kommt noch Corona dazu und damit die Angst, dass der Ausbildungsmarkt zusammenbrechen könnte. So schlimm wird es wohl nicht. Es sieht im Moment so aus, als gäbe es zwar weniger Stellen, aber auch weniger Bewerberinnen und Bewerber. Fakt ist aber, dass zehntausende Lehrstellen im Moment noch unbesetzt sind und manche Unternehmen sich schon wieder Gedanken machen, wie kriegen wir die voll. Sie gehen deshalb bei der Azubi-Suche neue Wege, sie tindern nämlich. Manfred Götzke hat sich das mal angeschaut.
Zwei Angaben zu Interessen, keine Infos zu Vorerfahrungen und Programmierkenntnissen. Das Profil dieses Bewerbers ist für Benjamin Flügel zu nichtssagend. Er klickt am Rechner ein X an, aussortiert.
Damit kann ich jetzt erstmal nichts anfangen, wie Sie hier sehen. Nichts ist ausgefüllt, kein Foto, keine Informationen, ja, ich weiß nicht, was er sucht.
Benjamin Flügel ist Ausbilder in der kleinen IT-Firma VIO Networks. Das Unternehmen ist noch auf der Suche nach einem Fachinformatiker-Azubi. Seit ein paar Tagen nutzt er dazu eine neue App der IHK Berlin, Talentfinder. Eine Art Tinder für Bewerbungen.
Für beide Seiten ist es eigentlich ein gutes Tool. Das Unternehmen präsentiert sich, der Azubi präsentiert sich und nur dann, wenn beide sagen, okay, das stimmt irgendwo, dann kommt man ja zusammen.
Jeder Bewerber und jedes Unternehmen erstellt ein Profil. Zwischen Bewerber und Firma nach rechts gibt es ein Match. In einem nächsten Schritt führt Flügel mit dem potenziellen Azubi ein Gespräch per Videochat. Die IHK Berlin hat das Tool bereitgestellt, um Azubi-Messen zu ersetzen, die Corona-bedingt wegfallen. Für viele, vor allem kleinere Unternehmen, sind die enorm wichtig, um ihre Fachkräfte von morgen zu gewinnen. So auch für VIO Networks.
Man hat gleich einen Eindruck von der Persönlichkeit und man weiß, der könnte eher ins Team passen als der andere. Gerade die Persönlichkeit in einem jungen oder in einem kleineren Unternehmen spielt eine große Rolle.
In normalen Jahren kann Flügel aus einem Bewerberpool von 300 Leuten einen passenden Azubi auswählen. Dieses Jahr sind es nur 30.
Wir haben durch die Messen in den Jahren vorher relativ viele Bewerber auf einmal immer gekriegt. Also man steht da einen Tag oder zwei Tage und pro Tag hat man ungefähr 100, 120 Bewerber im IT-Bereich.
Spätestens in ein paar Wochen dürfte VIO Networks dennoch einen passenden Azubi finden. Für viele andere Firmen sieht es dagegen mau aus. Zehntausende Ausbildungsstellen sind nach wie vor unbesetzt. 30.000 allein in den IHK-Berufen, erläutert Christina Mersch vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag.
Wir sprechen alle sehr viel über den Ausbildungsmarkt, was auch wichtig und richtig ist. Aber es ist nicht so, dass er komplett zusammengebrochen ist, sondern viele Unternehmen hatten in den vergangenen Jahren ja das Problem, dass sie gar keine Bewerbung erhalten haben, gar nicht ausbilden konnten, obwohl sie wollten. Und auch da, glaube ich, gibt es noch mal Chancen.
Gleichwohl bilden aufgrund der Corona-Krise tatsächlich deutlich weniger Unternehmen aus als im vergangenen Jahr.
Wir haben 15.000 Ausbildungsbetriebe im Juni befragt, wie ihre Zukunftsplanung ist und haben dann festgestellt, dass sozusagen in der Planung der Betriebe wir dieses Jahr von einem Minus von 7% ausgehen müssen.
Im Handwerk will sogar jeder vierte Betrieb weniger oder gar kein Azubi einstellen. Noch vor wenigen Wochen befürchteten Politik und Gewerkschaften deshalb, dass 10.000 Schulabgänger unversorgt bleiben. Die Große Koalition hat deshalb eine Ausbildungsprämie auf den Weg gebracht. 3.000 Euro pro Azubi können kleine Unternehmen beantragen. Doch nun zeigt sich, zwar gibt es tatsächlich weniger Ausbildungsstellen, aber in vielen Bundesländern auch viel weniger Bewerber. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel 9% weniger Lehrstellen als im Vorjahr, 12% weniger potenzielle Azubis. Rund 45.000 Ausbildungsstellen sind derzeit noch frei. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt ist sogar die Hälfte der Lehrstellen zurzeit noch unbesetzt. Die Gründe dafür sind vielfältig, erläutert Christina Mersch.
Zum einen ist es ein demografischer Effekt. Wir haben weniger Leute, wir haben 4% weniger Schulabgänger als im letzten Jahr. Das heißt, wir haben einfach weniger Bewerber schlichtweg auf dem Markt.
Außerdem sind potenzielle Azubis und Firmen nicht wie üblich zusammengekommen, über Schule, Praktika oder eben die Berufsmessen.
Dadurch fehlt natürlich ein ganz großes Stück nochmal Orientierung, Austausch, Gespräche.
Ein Teil der Schulabsolventen ist zudem verunsichert, ob es die Wunschfirma in ein paar Monaten überhaupt noch gibt. Sie warten ab oder entscheiden sich für ein Studium. Für die Wirtschaft bedeutet das, der Fachkräftemangel dürfte sich Corona-bedingt noch weiter verschärfen. Die Unternehmen seien sich dessen bewusst, sagt DIHK-Expertin Mersch. Mehr als 60% wollen die derzeit ausgelernten Azubis übernehmen, auch wenn Corona-bedingt die Umsätze zurzeit zurückgehen.
Manfred Götzke über neue Wege der Berliner Unternehmen, mit denen sie versuchen, ihre Ausbildungsplätze an den Mann und an die Frau zu bringen. Und dieses Thema des beginnenden Ausbildungsjahrs, das nämlich morgen startet, am 1. August, das greifen wir hier im Deutschlandfunk natürlich weiterhin auf. Unter anderem heute um 18.40 Uhr in der Sendung Hintergrund und morgen nochmal bei Campus und Karriere ab 14.05 Uhr, dann mit Gästen und gerne mit Ihren Anrufen. Sie können sich jetzt schon melden bei unserem Anrufbeantworter, der ist geschaltet unter der 00800 4464 4464, nochmal 00800 4464 4464, zum Thema Start des Ausbildungsjahres in Zeiten von Corona.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Deutschland gilt ja, naja, eher so als Land der Regeln und der Zertifikate. Titel und Bescheinigungen spielen da eine große Rolle, Stempel natürlich auch. Dabei muss es aber gar nicht immer ein kompletter, bescheinigter, gestempelter Abschluss sein, wenn Firmen neue MitarbeiterInnen einstellen. Oft greifen sie auch dann schon zu, wenn diejenigen, die dort sich bewerben oder die vielleicht ins Gespräch kommen, eine Teilqualifizierung mitbringen. Zum Beispiel geht es da um Kenntnisse einer bestimmten Software oder so etwas. Kleine Schritte in den Arbeitsmarkt sind das, wie bei dieser Arbeitnehmerin.
Emilia Kuninin ist 39 und stammt aus Russland. Dort hat sie Wirtschaft studiert mit einem Bachelor als Abschluss. Aber als sie 2017 nach Deutschland ausgewandert war, musste sie sich erst einmal darum kümmern, dass ihr Abschluss, ihre beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse auf dem deutschen Arbeitsmarkt anerkannt werden. Als erstes belegte sie einen Integrationskurs, dann einen Weiterbildungskurs als Kauffrau für Büromanagement.
Ich denke, das war eine sehr gute Entscheidung, weil nach dem Integrationskurs habe sehr viel Angst, dass kann ich nicht Arbeit finden. Das war ein bisschen kompliziert.
Mit dem Kurs wollte Emilia Kuninin keinen komplett neuen Abschluss anstreben, sondern gezielt bestimmte Qualifikationen stärken, vor allem im Umgang mit der Software SAP.
Und wann habe ich mein Zertifikat gekriegt? SAP und meine Teilqualifizierung, es war toll.
Auch aus Unternehmenssicht ist der Blick auf Teilqualifizierungen wichtig, sagt Stefan Vollmann vom Automobilzulieferer Faurecia in Augsburg.
Faurecia hat sich auf die Fahnen geschrieben, an der Entwicklung der Mitarbeiter ständig zu arbeiten. Und wir haben uns Wege und Möglichkeiten gesucht, wie kriegen wir das auch umgesetzt auf der Ebene der Mitarbeiter, die in der Produktion stehen und in der Regel ohne Berufsausbildung oder mit einer fachfremden Berufsausbildung bei uns einsteigen.
Das Unternehmen hat sich deshalb unter anderem für den Weg über Teilqualifizierungen entschieden. Denn die sind im Betriebsalltag schnell umsetzbar. Das Verhältnis zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Unternehmen sei dadurch noch enger geworden.
Die Mitarbeiter sind fleißig, zuverlässig, gehen über Jahre und Jahrzehnte jeden Tag zuverlässig an ihren Arbeitsplatz und wollen natürlich für sich selber auch sehen, es geht weiter, ich kann mich weiterentwickeln und mein Wunsch zu einer Weiterentwicklung wird respektiert, anerkannt und umgesetzt.
Auch Emilia Kuninin sagt, es geht um den Blick nach vorne.
Also ich arbeite an meiner beruflichen Zukunft. Ich will immer schnell weitergehen.
Der Weg über die Teilqualifizierung und Teilweiterqualifizierung sei der richtige gewesen, sagt diese Teilnehmerin, will weitermachen auf diesem Weg. Und der Blick auf dieses Feld der Teilqualifizierung unterhalb der Schwelle eines vollständigen Berufsabschlusses, der fehlt bisher so ein bisschen auf dem Berufs- und Arbeitsmarkt in Deutschland, sagt jedenfalls die Bertelsmann Stiftung in einer neuen Studie. Roman Wink hat diese Studie für die Bertelsmann Stiftung begleitet und hat geschaut, wie sieht's denn aus mit der Teilqualifizierung? Was ist dabei herausgekommen?
Wir haben herausgefunden, dass 80% der Unternehmen Einsatzmöglichkeiten für Personen bieten, die nur einen Teil einer Berufsausbildung können. Und das hat uns sehr überrascht, weil diese riesigen und bisher noch nicht sichtbaren Einsatzmöglichkeiten sind bisher noch gar nicht so wahrgenommen worden. Und anschließend an das Thema Teilqualifizierung ist es so, dass die Teilqualifikationen natürlich Chancen für einen Jobeinstieg bieten. Und hiervon sind insbesondere natürlich Menschen ohne Berufsabschluss betroffen, insbesondere aktuell durch die Krisensituation auf dem Arbeitsmarkt. Sie werden schneller arbeitslos und haben es nach der Krise schwerer, wieder einen Job zu bekommen, weil sie eben keinen Abschluss haben. Das sind immerhin fast 5 Millionen Personen in Deutschland, die davon betroffen sind. Und Teilqualifikationen können hier eine gute Basis liefern, um Schritt für Schritt bis zum Berufsabschluss zu qualifizieren.
Machen wir nochmal klar, was sind solche Teilqualifikationen? Können Sie uns da Beispiele nennen?
Teilqualifikationen sind, wie der Name schon sagt, im Grunde genommen Teile eines Berufes. Üblicherweise kann man einen Beruf in 5 bis 6 Teile unterteilen. Wir sprechen hier auch von betrieblichen Einsatzfeldern. Das sind im Grunde genommen Tätigkeitsbereiche, die jemand selbstständig in einem Unternehmen durchführen kann. Und die sind in sich abgeschlossen.
Wenn Sie sagen, 80% der Betriebe haben im Grunde solche Stellen zu besetzen oder haben solche Arbeitsfelder, in denen Menschen mit Teilqualifizierungen eingesetzt werden, und Sie sagen auch, Sie sind überrascht davon, kann man daraus den Rückschluss ziehen, dass wir in Deutschland beim Blick auf den Arbeitsmarkt, beim Blick auf Qualifizierungsprozesse ja diesen Teil bisher übersehen oder ausgeblendet haben?
Genau, also in Deutschland ist es so, dass wir sehr stark auf Abschlüsse schauen. Also unterhalb des Berufsabschlusses gibt es eigentlich nichts. Das ist natürlich insbesondere für Menschen ohne Berufsabschluss sehr hinderlich, weil es eine große Hürde ist, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Weil wenn man keinen Abschluss hat, wenn Sie sich den Stellenmarkt in Deutschland anschauen, in den meisten Titeln bei Stellenangebote stehen Berufsabschlüsse drin. Wenn Sie keinen Berufsabschluss haben, ist es natürlich schwierig, sich auf diese Stellen zu bewerben, weil man von vornherein im Grunde genommen nicht den jeweiligen Abschluss mitbringt. Deshalb ist es wichtig, dass wir eine Ebene darunter gehen und schauen, wie wir ein Berufsbild sinnvoll unterteilen können. Und das sind aus unserer Sicht am sinnvollsten die Teilqualifikationen, weil sie eine gute Zwischenebene sind. Die ist bisher komplett ausgeblendet. Also in unterschiedlichsten Kontexten existiert sie nicht, und das ist ein Hindernis, insbesondere, wie ich eben sagte, für Menschen ohne Berufsabschluss. Die meisten von denen waren natürlich berufstätig. Also in Helferjobs haben sie Kompetenzen sich angeeignet. Und wichtig ist es dann natürlich, diese Kompetenzen, die sie sich angeeignet haben, auch sichtbar zu machen.
Wenn Sie sagen sichtbar machen, heißt das dann dafür auch Teilzertifikate ausgeben?
Also grundsätzlich gibt es 2 Wege, wie wir das sichtbar machen. Der eine Weg ist natürlich, ich beschreite den normalen Lernweg und mache beispielsweise eine Teilqualifizierung, so wie es die Dame eben in einem Einspieler gemacht hat. Der zweite Weg ist natürlich, dass ich über meine Berufserfahrung ja Kompetenzen informell sammle. Und diese Kompetenzen wäre sinnvoll sichtbar zu machen. Dafür gibt es auch Instrumente, beispielsweise MySkills bei der Bundesagentur für Arbeit oder Valicom bei den Kammern. Damit kann ich meine informell erworbene Kompetenzen gemessen an einem deutschen Ausbildungsberuf sichtbar machen und dann natürlich in einem zweiten Schritt auch verwertbar machen und beispielsweise daran andockend dann auch eine Qualifizierung fortführen bis zum Berufsabschluss.
In dem Thema steckt ja, wenn man so draufschaut, auf diesen Bereich des Arbeitsmarkts wahnsinnig viel Hoffnung.
Ja, das würde ich auch so sehen, weil es im Grunde genommen eine große Chance bietet. Es bietet eine Chance bei Erwachsenen über 25, die jetzt in einem ersten Anlauf, ich sag mal, aus unterschiedlichsten Gründen keinen Ausbildungsabschluss gemacht haben, die noch auf dem Weg zum Berufsabschluss zu führen. Was uns in Deutschland fehlt, ist im Grunde genommen ein System in der Nachqualifizierung, was strukturiert die Menschen bis zum Berufsabschluss führt. Und das System muss flexibel sein, weil die Lebensrealität der Personen, wenn sie älter werden, natürlich eine andere ist als bei Jugendlichen, die in knapp 3 Jahren natürlich sehr gut einen Ausbildungsabschluss machen können. Bei Erwachsenen mit Familie und mit allen anderen Problemen und Lebensumständen, die einhergehen, ist es natürlich nicht so leicht, innerhalb von 3 Jahren einen Ausbildungsabschluss zu machen. Das heißt, wir brauchen irgendwie flexiblere Konzepte, und aus unserer Sicht können das sehr gut Teilqualifikationen sein, weil einerseits sie flexibel sind. Jede Teilqualifikation dauert ungefähr 6 Monate. Danach bekomme ich einen Teilabschluss. Ich brauche nur 5 bis 6 Teile. Wenn ich die dann alle abgeschlossen habe, kann ich zur externen Prüfung gehen und da meinen Berufsabschluss machen. Und da bin ich zeitlich sozusagen auch nicht gebunden. Ich könnte das auch über 8 Jahre strecken, zwischendrin Erwerbstätigkeitsphasen haben und an meiner Teilqualifikationskette weiterarbeiten und sozusagen wie ein roter Faden dann meinen Weg bis zum Berufsabschluss weiterführen.
Roman Wink war das von der Bertelsmann Stiftung, und er plädiert für einen neuen flexibleren Umgang mit Berufsabschlüssen und Teilqualifizierungen. Wie das aussehen kann, hat er uns hier bei Campus und Karriere erläutert. Herzlichen Dank, Herr Wink. Praxisbezug, das ist in den allermeisten Studiengängen ein Qualitätsmerkmal. Klar, gilt das auch für angehende Lehrerinnen und Lehrer, denn die müssen wissen, wie es abgeht in der Klasse, was dort passiert, wie sich das anfühlt, wenn man sich dem Nervenabrieb vorne an der Tafel aussetzt. Das Praxissemester im Lehramtsstudium gehört deshalb in vielen Bundesländern zum festen Bestandteil, ist zum Beispiel in Baden-Württemberg etabliert. Aber was ist, wenn die Schulen zu sind, wie in der Pandemie? Welche Alternative gibt es dann zu diesen Praxiserfahrungen in einer echten Schule mit echten Schülerinnen und Schülern? Lena Puttfaken hat sich das angeschaut an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe.
Das erste Mal regelmäßig vor einer Klasse stehen, eigenen Unterricht vorbereiten. Darauf hatte sich die Lehramtsstudentin Sarah König gefreut. Doch in diesem Sommersemester lief das praktische Semester ganz anders. König studiert an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Anfang März ging es los. In ihrem praktischen Semester sollte sie eine 6. und eine 8. Klasse in Deutsch und Geschichte unterrichten. Nach nur einer Woche war für sie im Klassenzimmer Schluss. Die Schulen in Baden-Württemberg mussten schließen und sie musste in den digitalen Raum ausweichen.
Also wir hatten mit Erklärvideos gestartet, so mit Fragen eingebaut, die die Schüler und Schülerinnen beantworten sollten. Und haben dann weitergemacht mit verschiedenen Aufgabenblättern, mit Online-Recherche. Also es war wirklich ganz, ganz vielfältig.
Die Schüler schickten die bearbeiteten Aufgabenblätter an die Lehrerin. Die schickte die Musterlösung zurück. Außerdem gab sie jedem Kind mehrmals eine persönliche Rückmeldung. Den echten Kontakt im Klassenraum konnte das aber nicht ersetzen, sagt Sarah König.
Ich hätte lieber normales Praxissemester gehabt, weil einfach die Beziehung zu den Schülern gefehlt hat. Man hat ihnen Sachen geschickt, man hat natürlich immer gesagt, ihr könnt per E-Mail antworten, kommt auf mich zu. Aber im Endeffekt weiß ich nicht, wie gut kam es bei den Schülern an.
Das Semesterpraktikum ist Teil des Lehramtsstudiums in Baden-Württemberg und vielen anderen Bundesländern. Als die Schulen geschlossen wurden, war zunächst völlig unklar, wie es mit den Praktika weitergeht. Silke Traub ist Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und für die schulpraktische Ausbildung zuständig. Sie musste in diesen ersten Wochen viel zwischen Schulen und Studierenden vermitteln. Glücklicherweise waren die meisten Schulen schnell bereit, die Studierenden in den digitalen Unterricht mit einzubeziehen. Probleme gab es bei denen, die Fächer wie Musik, Sport und Kunst unterrichteten. Denn diese Fächer sind digital nur schwer zu vermitteln. Außerdem, so Traub.
Wir haben natürlich auch selber Studierende, die sich auch nicht engagieren konnten, weil die nämlich plötzlich mit ihren Kindern auch zu Hause saßen, weil die Kinder ja auch nicht in die Kitas oder in die Schulen gehen konnten oder zur Risikogruppe gehört haben.
Die meisten ihrer Lehramtsstudierenden konnten das Semesterpraktikum aber erfolgreich abschließen. Auch Katrin Schmidt ist eine von ihnen. Sie studiert Grundschullehramt in Karlsruhe. Der digitale Unterricht per Videochat sei mit den Zweitklässlern überraschend gut verlaufen, erzählt sie.
Ich dachte auch, dass es ein größeres Problem wäre für die Kinder, aber tatsächlich hatten die sich von uns allen am schnellsten dran gewöhnt. Die saßen dann auch am Ende nur noch im Schlafanzug dann vor der Kamera. Also die haben das schon teilweise auch genossen, das daheim gemütlich im Schlafanzug und den Unterricht zu machen.
An der Grundschule wurden vor allem die Kernfächer digital unterrichtet, Deutsch und Mathematik. Schmidt erstellte Lernvideos in Mathe und bastelte per Videoanleitung Muttertagskarten mit den Kindern. Aus den Wochen des digitalen Unterrichts nimmt sie mit,
dass die Kinder tatsächlich sehr aufgeschlossen sind, auch anderen Unterricht zu machen und dass man teilweise die Kinder auch auf anderem Weg erreichen kann mit dem Online-Unterricht, dass es aber tatsächlich den direkten Unterricht nicht ersetzen kann.
Ein ähnliches Fazit zieht auch Silke Traub von der Pädagogischen Hochschule.
Es ist besser gelaufen, als wir gedacht haben, wobei wir schon auch nach wie vor sagen möchten, es war eine Notlösung. Also es ist nicht das integrierte Semesterpraktikum mit den schulpraktisch bezogenen Erfahrungen, die wir uns für unsere Studierenden wünschen. Es waren andere Erfahrungen.
Im nächsten Semester sollen wieder Studierende an die Schulen gehen, um den praktischen Teil ihres Studiums zu absolvieren. Dieses Mal hoffentlich vor Ort. Und wenn nicht, ist die Pädagogische Hochschule jetzt zumindest viel besser auf den Umstieg ins Digitale vorbereitet.
Lena Puttfaken war das aus Karlsruhe. Corona sorgt dafür, dass Bayern ein neues Hochschulgesetz bekommt. Wegen der Pandemie soll das laufende Semester dort nur bei den Studienleistungen gewertet werden, aber nicht beispielsweise beim BAföG. Adrian Dittrich berichtet.
Das Sommersemester 2020 soll wegen der Corona-Krise kein verlorenes Semester werden. So hat es Wissenschaftsminister Bernd Siebler bei der Vorstellung des geänderten Bayerischen Hochschulgesetzes formuliert. Weil der Universitätsbetrieb an vielen bayerischen Hochschulen während der Krise nur eingeschränkt möglich ist, sollen die Studierenden ihr Studium ohne Nachteile um ein Semester verlängern dürfen. Bernd Siebler.
Wir haben mit diesem Corona-bedingten Lockdown auch an den Hochschulen ein digitales Semester gemacht. Das heißt, es gibt bestimmte Härten für die Studentinnen und Studenten. und die wollen wir abfedern. Deshalb ist Planungssicherheit für die Studentinnen und Studenten besonders wichtig.
Das Sommersemester 2020 soll nicht als Fachsemester gewertet werden. Das bedeutet, wer seine Prüfungen und Klausuren ablegen möchte, kann das ganz regulär tun. Studenten, die den Klausurtermin verstreichen lassen, bekommen die Möglichkeit, die Prüfung zu wiederholen. Das geänderte Gesetz soll den Studierenden außerdem finanzielle Sicherheit gewähren. Deshalb können Betroffene ein Semester länger BAföG in Anspruch nehmen als normal. Die Vertreter der Studierenden begrüßten die Änderungen im Hochschulgesetz. Maximilian Frank ist Sprecher der Landesastenkonferenz Bayern.
Wenn man jetzt sozusagen auf das Gesetz schaut, ist in Bezug auf die Prüfungen, genauso wie auf die Regelstudienzeit, das ist 1:1 das, was die Studierenden sich gewünscht haben. Also es ist eine sehr gute Situation, die wir am Ende hier erreicht haben.
Und das ist ja mal eine gute Nachricht. Noch eine Corona-Meldung. Wegen der Pandemie haben ja Zehntausende Studentinnen und Studenten in den vergangenen Monaten Schulden aufgenommen oder auch staatliche Hilfszahlungen beantragt. Wie aus einer Mitteilung des Bundesbildungsministeriums hervorgeht, wurden seit Mai bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau mehr als 22.000 neue Anträge auf Studienkredite gestellt. Das Volumen rund 642 Millionen Euro. Klingt nach viel, klingt nach einer Erfolgsgeschichte, aber wenn man sieht, wie sehr Bundesbildungsministerin Anja Karliczek für diese Kredite geworben hat, dann kann man wohl auch sagen, diese Maßnahme ist ein Flop. Denn die versprochene Zinsfreiheit für ein Jahr gilt nur dann und danach sind satte 4,2% Zinsen für die Hilfszahlungen fällig. Da ist die andere Hilfe, die es gibt, schon attraktiver, der Notfallfonds, bei dem es für bedürftige Studierende bis zu 500 Euro pro Monat gibt. Der hat allerdings ein paar Haken und Tücken, unter anderem, dass das Geld jeden Monat neu beantragt werden muss. Geht also heute noch für den Juli. Wer also Geld haben will, muss sich ein bisschen beeilen, in den nächsten Stunden den Antrag stellen. Infos unter studentenwerke.de. Das war Campus und Karriere mit Armin Himmelrath. Schön, dass Sie dabei waren. Hinter den Nachrichten erwartet schon Bernd Lechler mit Corso, Kunst und Pop. Und er geht unter anderem der Frage nach, wie die Pandemie die Stadtplanung verändern wird.